Jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die er dann für sein Leben hält. Das ist ein Zitat von Max Frisch. Und im Prinzip, glaube ich, ist das so. Wir alle haben unsere eigenen Heldenreisen. Und letzten Endes sind es wir doch immer wieder selber, die uns diese Heldenreisen ja erzählen. Und wir glauben, dass sie wahr ist. Heute möchte ich eine ganz neue Heldenreise euch präsentieren. Und zwar die Heldenreise von Sabina Engel. Sie wird ein bisschen auch autobiografisch aus ihrem Leben erzählen, was ihre Höhepunkte waren, was vielleicht aber auch ihre Herausforderungen waren und natürlich, wie sie diese gemeistert hat und wo sie heute steht. Ich freue mich auf einen sehr inspirierenden Talk mit Sabina Engel. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Und es geht heute wieder um eine Autobiografie, kann man eigentlich sagen, um eine Heldenreise, um eine ganz individuelle Geschichte. Bei mir heute ist Sabina Engel. Ich begrüße dich. Und mit dem Namen ist man ja eigentlich schon mal gesegnet, ne? Wenn man Engel heißt, dann hat man ja eigentlich schon die Aufgabe, wirklich Gutes im Leben anderer zu bewirken. Ob dir das gelungen ist, Sabina, das hören wir gleich. Herzlich willkommen. Erstmal schön, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Der Name Engel, tatsächlich, den gibt es häufiger in Deutschland, habe ich den schon gehört. Hast du eine Idee, woher dieser Name wirklich kommt?
Nicht wirklich, aber ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, dass also die Menschen, die ich kenne mit diesem Namen, die nicht jetzt alle nur aus meiner Familie sind, sind schon auch immer Menschen eigentlich, die... ja, die Gutes tun. Also, oder die irgendwie schon positive Menschen sind für dieses Universum, habe ich das Gefühl. Und ich habe das auch tatsächlich oft gehört von Leuten, sie sind ja ein Engel. Ja. Also, das ist schon mir öfter auch begegnet.
Mhm. Der Name ist einfach Pflicht. Das ist einfach, der Name ist einfach Programm.
Vielleicht.
Es geht ja hier ich mache ja im Moment so diese kleine Serie, wo es tatsächlich so um Menschenleben geht, weil ich Menschenleben spannend finde. Ich liebe Autobiografien, ich liebe es, irgendwelche Serien zu gucken, wo wirklich das Leben eines Menschen dargestellt wird. Und ich fange mal super gerne bei Null an, weil ich finde, da ist ja schon ganz viel drin, in diesem Punkt, wo wir und wie wir ins Leben kommen. Wie bist du ins Leben gekommen, Sabina? Lass uns bei Null starten.
Ich bin auf die Erde gedroppt als mittleres Kind von zwei Geschwistern in einer Familie, ich würde sagen, halbwegs gutbürgerlich, als Tochter eines Lehrers und als Tochter einer Übersetzerin und Dolmetscherin. Und ich glaube, ich habe... ich habe es nicht immer leicht gehabt in meiner Kindheit und Jugend, aber aus verschiedenen Gründen, obwohl ich in einem sehr gutbürgerlichen Milieu groß geworden bin, hatte ich sehr früh schon sehr große Herausforderungen zu bewältigen. Mhm. Aber ich bin gesegnet tatsächlich mit einer Mutter, die ein unglaubliches Stehaufmännchen war. Mhm. Und ich glaube, die sehr an uns geglaubt hat als Kinder. Und ich denke, das ist mit, und die ist heute mit ihren paar 80 immer noch jemand, die ihr Lieblingsspruch ist, I'm on the bright side of life. Also sie ist jemand, die sehr, sehr positiv ist. Und ich glaube, das habe ich bis zum gewissen Punkt auch geerbt.
Wow, ja. Bist du ganz normal als Geburt gekommen oder zu früh, zu spät oder irgendwie?
Ich glaube, relativ normal. Ich bin eigentlich, glaube ich, ganz normal geboren und war dann das Bravste von allen Kindern in der Mitte. Oder da sagen wir das Unproblematischste. Meine beiden Geschwister waren sehr früh sehr krank und bei mir hat es immer irgendwie gut geklappt. Insofern bin ich so ein bisschen das klassische Sandwich-Kind.
Genau, habe ich auch gerade gedacht. Ich frage das immer so gerne, weil es oftmals schon so sich am Leben einfach zeigt, wie jemand gestartet ist. Ne? Ob jemand zu früh ist oder ob jemand vielleicht tatsächlich noch im Brutkasten war. Also daran kann man so viel schon ableiten. Ja. Und viele Menschen wissen es einfach gar nicht. Und wenn man da mal fragt und zurückguckt, Mensch, ne, wie war eigentlich dein Start schon? Dann sind die immer ganz überrascht. Oh Mensch, damit hat es was zu tun. Ja, kann es, muss es nicht. Aber eigentlich kann man da schon anfangen zu gucken, wo vielleicht schon die ein oder anderen Hürden des Lebens sich vielleicht tatsächlich gestellt haben.
Ja.
Lehrer und Übersetzer, was hat dein Vater unterrichtet?
Mein Vater war Grund- und Hauptschullehrer und nachdem er ein abgebrochenes Medizinstudium hatte, was ein Skandal in der Familie war, weil er aus einer Ärztefamilie kam und nur Grundschullehrer ist ja das allerletzte. Mein Vater war ein begnadeter Grundschullehrer, glaube ich. Der hat dann alles unterrichtet.
Okay.
Aber er hatte auch ein fulminantes Alkoholproblem. Also das gehört auch zur Wahrheit der Geschichte.
Okay. Okay. Hast du das als Kind schon mitbekommen oder erst so im Nachhinein?
Nee. Das war bei uns großes Thema, großes Drama. Und ich habe schon als Kind meinen Eltern angeraten, sich doch scheiden zu lassen. Und es war nicht witzig. Es war also diesbezüglich überhaupt nicht witzig.
Mhm. Was waren so die Sachen, wo du sagst, boah, das war scheiße?
Naja, mein Vater hatte, also wenn du Kind eines Menschen bist, der, also als Lehrer war mal damals im Dorf auch ein bisschen eine Persönlichkeit.
Mhm.
Und meine Eltern waren beide sehr katholisch.
Mhm.
Und wir sind sehr katholisch erzogen worden. Und das heißt, nach außen hin war immer alles hui und innen war es überhaupt nicht so.
Mhm.
Und man musste sehr viel verstecken sehr früh. Oder man hat sehr viel versteckt, sagen wir es mal so. Und das ist das, was ich meiner Mutter wiederum hoch anrechne. Die hat irgendwann aufgehört zu verstecken. Und das war für meinen Vater am Ende wirklich die Chance, aufzuhören und irgendwann trocken zu werden. Und das war schon, meine Mutter ist da schon wirklich ein, wie soll ich das sagen? Die hat sehr früh. Also sie ist 38 geboren, das muss man sich mal vor Augen führen. Und die hat in den 70er Jahren eine Psychotherapie gemacht mit uns zusammen, um diese ganze Geschichte aufzuarbeiten. Und das ist wirklich in der Zeit noch mal wirklich was Besonderes. Und die wurde als Frau enorm angefeindet, weil es hieß, naja, du bist schuld im Grunde, dass er säuft, was natürlich Blödsinn ist. Und sie hatte natürlich auch jahrelang das Helfersyndrom. Aber sie ist ausgestiegen und sie hatte die Kraft auszusteigen und das ist ein unfassbarer Akt gewesen und die schlimmste Szene, an die ich mich erinnere aus dieser Zeit war zum einen, dass ich einmal bei der Polizei angerufen habe, meinen Vater angezeigt oder hat gesagt, verhaftet meinen Papa doch, nehmt ihr doch bitte den Führerschein weg, der fährt schon wieder betrunken Auto. Einfach aus Hilflosigkeit, so nach
dem klar.
So, und das andere war eine Szene, die wirklich, wirklich heftig war, die ich auch mein Leben wahrscheinlich nie vergessen werde, dass mein Vater im angetrunkenen Zustand mit meiner Mutter im Streit war und tatsächlich das Staubsaugerrohr gegen sie erhoben hat. Nee, stimmt nicht. Er gedroht hat oder irgendwie so auf sie zugegangen ist, dass wir als Kinder dachten, jetzt gibt es gleich Prügel. Und dass wir als Kinder, und ich war da vielleicht, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall noch nicht in der Grundschule, dass wir als Kinder nebendran standen mit dem Staubsaugerrohr, das Staubsaugerrohr gezogen und meinem Vater gedroht, wenn du unserer Mutter was antust oder wenn du sie auch nur wagst zu berühren in dieser Art und Weise, dann setzt's was. Okay. Und das muss man sich vorstellen als Kinder, wirklich, meine Geschwister sind anderthalb Jahre älter und anderthalb Jahre jünger. Das heißt, ich war ungefähr 5, schätze ich mal, meine Schwester 3,5, mein Bruder 6,5. Also wir waren wirklich kleine Kinder.
Er war nur Zwerge.
Ja, es war wirklich dramatisch. Und das ist was, das hat uns sehr geprägt und sehr zusammengeschweißt natürlich.
Klar, auf jeden Fall. Habt ihr mit ihm darüber reden können? Irgendwann später?
Später, ja.
Okay.
Sehr, sehr viel später, weil das ging noch eine ganze Weile und tatsächlich gehört zu dieser Geschichte dazu. Also es ist im Prinzip wirklich filmreif. Mein Vater war Grundschullehrer und ich war schon zu Hause ausgezogen, als er 50 wurde. Mhm. Und seine Grundschule, er war sehr, sehr beliebt als Lehrer. Und seine Grundschulklasse hatte ihm zum 50. Geburtstag Torten gebacken und Schnick, Schnack, Schnuck und Fest vorbereitet und tralala. Mhm. Mein Vater hatte mal wieder getrunken und kam morgens nicht in die Schule.
Ui.
Und die Kinder waren natürlich schrecklich enttäuscht.
Mhm.
Und am Tag, und meine Mutter, das war die Zeit, da hat meine Mutter noch morgens angerufen und hat ihn entschuldigt.
Mhm.
So, mit dem Motto. Und,
und hat ihn krank gemeldet quasi.
Genau.
Ja.
Genau. Und mein und so hört ihr die Geschichte am Ende auch auf, das erzähle ich dann danach vielleicht. Und die Kinder waren am zweiten Tag, hatten sie die Torten irgendwie noch gerettet und was weiß ich, was sie alles gebastelt hat, so weiter und so fort. Und am zweiten Tag aber auch nicht.
Mhm.
Und am dritten Tag, als er wieder in die Schule kam und alle Torten dann vergammelt und weiß ich nicht was waren, haben die Kinder ihm derartig die kalte Schulter gezeigt.
Oh, okay.
Dass das der Auslöser war, dass er aufgehört hat zu trinken.
Oh.
Also insofern hatte das dann alles am Ende sein Gutes. Der ja. ist dann zu den anonymen Alkoholikern gegangen und hat aufgehört zu trinken. Und von dem Zeitpunkt an hat er nie wieder getrunken.
Respekt. Okay.
Und das war für mich, als ich das viel, viel später erfahren habe, aber ein Schock, dass ich dachte, wir Kinder, seine eigenen Kinder, haben das nicht geschafft, was diese fremden Kinder bei ihm ausgelöst haben. Aber das war offensichtlich, das hat es anscheinend gebraucht.
Hm.
Ja.
Hattet ihr eine Idee oder hatte er selber irgendwann eine Idee, was so sein Auslöser war zum Trinken?
Ich glaube, dass das haben wir konkret nie thematisiert, aber ich vermute, dass das aus der Geschichte kam, dass früher zu der Zeit einfach Alkohol sowieso kein Thema, also von Krankheit, das war zu der Zeit in den 70ern auch noch nicht als Krankheit wirklich klar.
Hm.
Und die haben als Jugendliche schon angefangen zu trinken. Das gehörte zum guten Ton. Man hat auch in den Lehrerkollegien getrunken. Das ist
absolut, ja.
Das war üblich. Wenn man feiert, dann trinkt man.
Absolut.
Und dass nachdem Alkohol so eine schleichende Sucht ist und sich da einfach immer wieder, so, dass sich ja langsam steigert bei den meisten Menschen, hat sich das, glaube ich, in sein Leben geschlichen und der hat das dann selber irgendwann gar nicht mehr wirklich gecheckt.
Dass
es so war. Oder dann kam er halt vielleicht nicht mehr, also da kam er halt nicht mehr raus, ganz augenscheinlich.
Mhm. Was hast du bei deiner Mutter so als Punkt vielleicht sogar irgendwie festmachen können? Wann hat sie gesagt, so jetzt ist genug, jetzt decke ich es nicht mehr? Gab es da irgendwie so ein, irgendwie so ein Moment, wo sie selber später gesagt hat, vielleicht mal, das war der Moment, wo ich wusste, ich muss da raus. Oder ich muss das verändern.
Ich glaube, das war in Zusammenhang mit ihrer Psychologin, mit der sie gearbeitet hat. Dass sie da einfach irgendwann, ich kann jetzt, das müsste ich sie fragen, ob es da einen konkreten Anlass gab, aber irgendwann hat sie auf jeden Fall den Mut gefasst. Und dann hat sie tatsächlich beim Chef meines Vaters angerufen.
Mhm.
Und dieser Chef war gleichzeitig auch der beste Jugendfreund meines Vaters.
Mhm.
Also die sind zusammen groß geworden und und dann hat sie halt angerufen und hat gesagt, du weißt eigentlich genau, was los ist. Also ab sofort sage ich nicht mehr, er ist krank.
Mhm.
Und ich rufe euch vielleicht höchstens an und sage, er kommt nicht, damit ihr besser planen könnt. Mhm. Aber es hat nicht den Grund, dass er krank ist.
Ja, okay.
Wie genau ist es formuliert, weiß ich nicht, aber
ja.
Das war so die, ja.
Mhm.
Ja.
Was ist so dein Statement heute zu Alkohol? Ist das was, wo du sagst, da hast du Respekt vor oder bist du im Frieden damit oder ist das noch was, wo du sagst, na, Männer mit Alkohol ist nicht so mein Ding?
Naja, also was meinen eigenen Alkoholkonsum betrifft, bin ich sehr aufmerksam und merke, ich trinke sehr gerne ein Glas Rotwein und ich denke auch ab und an mal, so jetzt trinke ich mal ein paar Wochen nichts, weil ich einfach merke, oh, da schleicht sich was ein.
Mhm.
So.
Mhm.
Und bei Männern mit Alkohol, also mein Partner trinkt gar nichts.
Mhm.
Und der Mann, mit dem ich davor zusammen war, der hatte ein fulminantes Alkoholproblem und das habe ich dann auch sehr schnell beendet. weil ich einfach merkte, geht gar nicht, das ist einfach was. Und tatsächlich, ich finde nach wie vor in unserer Gesellschaft ist Alkohol was, was sehr locker gehandhabt wird und was, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit bedarf.
Absolut, absolut.
Um damit einen guten Umgang zu lernen. Und ich habe einen 15-jährigen Sohn. Und das fängt jetzt gerade so an mit den Partys und so. Genau. Und er hat dann die Tage zu mir gesagt, Mama, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, das interessiert mich nicht. So Drogensachen und so, da habe ich keinen Bock drauf. Mit dem Zocken ist das was anderes. Aber so mit Alkohol und Rauchen, das interessiert ihn zum Glück, ich hoffe, das bleibt auch so, interessiert ihn nicht. Okay. Also er hat es mal versucht, aber er hat anscheinend, es schmeckt ihm nicht gut genug, dass er sich da die Kante geben will.
Wäre ja wünschenswert, ne? Wäre ja wünschenswert, auf jeden Fall. Du bist wahrscheinlich nicht auf die gleiche Grundschule gegangen, wo dein Vater unterrichtet hat, oder?
Aber hallo,
nein! Ja,
das war noch, ich habe da Sachen erlebt, das kann man sich nicht vorstellen.
Ja.
Es ist normalerweise eigentlich gar nicht erlaubt, aber das hat sich ergeben, weil in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, war, keine Ahnung, die Schule abgebrannt, irgendwie sowas. Baufällig, weiß ich nicht mehr, irgendwie so. Und wir mussten tatsächlich in den Nachbarort mit meinem Vater in die Schule, alle drei.
Oh nein. Okay.
Und das war damals noch eine Grund- und Hauptschule. Das heißt, die Großen waren da auch. Da hatte der in drei Fingern, mein Vater hat auch in der Hauptschule unterrichtet. Und dann haben wir es abgekriegt. Und zwar nicht schlecht. Also, wenn mein Vater schlechte Noten verteilt hatte, dann haben wir uns die Spezies auch mal abgefangen und haben uns verprügelt.
Ui, das ist ja schon fast wie Mobbing.
Ja. Ja. Eine Szene war tatsächlich, dass mein Bruder, der war älter war als ich, also auch in der mindestens eine Klasse um Tour, weiß ich gerade gar nicht genau, der ein oder zwei Klassen über mir war. Und den haben sie abgefangen und so verprügelt, und ich stand daneben. Mich haben sie nicht verprügelt und mich haben sie daneben also festgehalten und den haben sie wirklich verprügelt. Das war ziemlich heavy.
Ja, das glaube ich. Bist du auch weiter dann auf der Schule geblieben? Oder hast
nee.
Du, wie war dein Werdegang dann quasi? Ja.
Ich habe danach dann tatsächlich die 5. Klasse noch gemacht in dieser Schule, weil ich ja so jung war und so handwerklich begabt. Und dann wurde ich in die Realschule geschickt, was für mich ein total, das war für mich ganz schlimm, weil ich ja nur in der Realschule war, meine Geschwister im Gymnasium.
Oh.
Und was für mich aber andererseits, also das war schon gut für mich, weil tatsächlich hatten wir da sowas wie Handarbeiten, wir hatten einen tollen Kunstlernen, das war eine wirklich tolle Schule eigentlich. War ein sogenannter Nonnenbunker, aber es war echt eine tolle Schule. Und also eine, sage ich jetzt mal, von der Qualität der Lehrerinnen und Lehrer und dem Unterricht war das wirklich sehr, sehr gut aus meiner heutigen Perspektive. Und ich habe dadurch so ein bisschen dieses Ding, denen zeige ich es, ich mache Abitur.
Aha, okay. Das ist nur meine Vorschule hier quasi, aber ich gehe weiter durch.
Aber interessanterweise musste ich zu dieser Zeit, ich habe am Ende 1984 Abitur gemacht, und auch bin auch straight durch und es ist nie irgendwie groß was passiert. Aber als ich mittlere Reife hatte, musste ich einen IQ-Test abliefern, dass ich ins Gymnasium darf.
Oi, okay.
Weil mein Schnitt um 0, weiß ich nicht was, nicht dem passte, wie in
okay.
Keine Ahnung was war. Es war echt unglaublich. Ja. Also, ich musste es wirklich wollen. Also es war schon es war schon mit...
Weil du eine Idee davon hattest, wozu du dieses Abitur brauchst oder einfach nur, weil du wolltest es so wie deine Geschwister machen?
Meine Geschwister haben gar kein Abitur gemacht.
Ach, die haben gar kein Abitur gemacht.
Doch, meine Schwester schon, aber mein Bruder hat es nach der 11. Klasse geschmissen.
Ach, okay.
Ich war die Erste, die das Abitur hatte und ich bin auch die Einzige mit einem abgeschlossenen Studium.
Warum war dir das so wichtig?
Ich wollte alle Möglichkeiten haben. Ich wusste, ich will keinen Lehrberuf ergreifen. Ich wusste, ich will nicht gleich irgendwo in irgendeinem Betrieb landen. Ich wusste, ich will raus in die Welt. Ich will aus diesem Saarland raus. Ich will auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall studieren. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau, was. Ich wollte ans Theater. Ich wollte, ja, so. Also ich wollte Kunst und Kultur und hadadada und nicht irgendwie Bankkauffrau werden oder sowas. Langweiliges irgendwie. Also das war für mich völlig indiskutabel, weil meine sämtlichen Mitschülerinnen, die haben alle sowas gemacht. Und das hat mich 0, gar nicht interessiert.
Und hast du das gemacht?
Ja.
Okay, das heißt, du hast dann was studiert?
Ich habe zunächst eine, also direkt nach dem Abitur habe ich eine Schneiderlehre gemacht, weil ich Kostümbildnerin werden wollte.
Ah, oh, wow, okay.
Also ich habe dann auch, war am Theater und habe am Theater Praktika gemacht und in der Werbeagentur und all sowas. Und dann bin ich nach München gegangen und habe, wie man es besser sagt, in Dachau, unmittelbar neben dem Konzentrationslager im wahrsten Sinne des Wortes, eine Schneiderlehre gemacht. Aha. In einer Damenoberbekleidungsfirma.
Das gab es ja damals tatsächlich noch, naja, und Damenoberbekleidungsschneidereien. Ja.
Ja, weiß ich. Und das war harter Tobak, das habe ich dann ziemlich bald, also das habe ich nach 8 Monaten oder so, habe ich das aufgehört, weil ich das nicht ausgehalten habe. Das war ganz schrecklich.
Oh Gott.
Das war wirklich richtig dramatisch.
Die Arbeit selber oder jetzt einfach das Arbeitsklima da in der Firma?
Die Arbeit selber ging eigentlich, aber das Arbeitsklima, dieses, das war tiefstes Bayern, das war
München, okay.
Ja, nicht mal München, das war ja Dachau. Das war
Dachau, okay.
Ich war als Abiturient, ich war die erste Abiturientin, die eingestellt haben. Ich habe in der Berufsschule 2 Jahrgänge auf einmal besucht, weil ich ja Abitur hatte. Und die haben mit allen Mitteln irgendwie mir Steine in den Weg geschmissen. Die wollten irgendwie beweisen, dass ich, weiß ich nicht.
Ist ja auch eine Form von Mobbing.
Ja, ich habe das mehrfach erlebt in meinem Leben. Also das ist ganz, ganz komisch, dass es wirklich so ein ja, du bist als Saupreis in München oder in Bayern, ich habe Hochdeutsch gesprochen und die haben im dicksten Bayerisch mich zugetextet mit irgendwas und ich habe dann nachfragen müssen und das fanden die irgendwie, also mein Lieblingszitat aus der Zeit ist, ja, Fräulein Engel, gehen Sie doch hinten zum Endeln. Sagt, was soll ich machen? Jetzt gehen Sie heute doch hinten zum Endeln. Was bitte soll ich machen?
Na, hinten gehen habe ich ja noch verstanden, aber zum Engeln?
Gehen Sie heute da hinten zum Endeln.
Ach, zum Ende?
Zum Endeln. Und Endeln ist der bayerische Fachausdruck für eine Overlock-Maschine, falls du weißt, was das ist.
Nein.
Das ist eine Maschine, die macht solche Nähte hier wie das da, die macht zickzack und schneidet gleichzeitig ab.
Ah, okay.
Also eine Overlock-Maschine heißt das auf Hochdeutsch.
Okay.
Und das wusste ich, die Overlock hätte ich noch gekannt, aber Endeln heißt es auf Bayerisch, das ist das Ende vom Stoff.
Okay. Ja.
Abschnitten und dann holst du es fertig und führt dort. Genau, und ich habe das nicht verstanden. Das war nur so eins von diesen vielen Dingen und es war ein bisschen holperig, sodass ich irgendwann beschlossen habe, dass ich dieses nicht brauche für eine Karriere als Kostümbildnerin.
Und die hatten so ein bisschen das Gefühl, wahrscheinlich, jetzt kommt die von irgendwie da Hochdeutsch daher und meint, sie ist was Besseres. Und
es war ja auch, die wussten ja schon von mir, das habe ich zwar dort niemandem groß erzählt, aber die wussten von mir, dass ich Kostümbildnerin werden will, dass diese Schneiderlehre sozusagen für mich ein Sprungbrett, Zwischenschritt ist.
Ja, okay.
Und nicht der Haupt.
Da hattest du wahrscheinlich wirklich deinen Ruf schon weg. Du hältst dich für was Besseres und du willst irgendwie nach dem Buch hinaus und das Fräulein
aus. Ja, das Fräulein Wunder.
Das Fräulein Engel, genau. Was hast du dann gemacht? Wie ging es dann weiter für dich?
Ach, dann ging es weiter. Dann habe ich in München in einem, ich hatte zusammen gewohnt mit einer Freundin. Und ich habe dann in einem Feinkostladen gejobbt, um mir meine Brötchen zu verdienen und habe an der Akademie dort, an der Kunstakademie, war ich als Gastlehrerin. Und meine dortige Lehrerin sozusagen hielt mich für sehr talentiert und hat mich sehr darin bestärkt. Und das war eine aus dem Osten geflüchtete Studentin, die mal damals aus dem Osten wirklich geflüchtet und hatte gesagt, ja, wenn du nach Berlin willst, also weil ich wollte visuelle Kommunikation studieren. Mhm. Und die hat mich sehr unterstützt im Mappe machen und so und hat dann gesagt, wenn du nach Berlin willst, kein Problem, mein Freund ist gerade im Sudan und du kannst die Wohnung von ihm haben und da, da, da. Oh, okay. Und dann habe ich mich beworben in Berlin und bin nach Berlin gezogen.
Ja, kann man ja mal machen, von München nach Berlin.
Genau. Ja. Und ja, das war für, und in München war eh nicht mein Pflaster, also das war nicht mein Ding. Und
Der Kulturschock von München nach Berlin.
Aber im positiven Sinne.
Im positiven Sinne jetzt,
endlich, ja. Endlich normale Menschen, mit denen man mal in der U-Bahn sitzt und lachen kann und irgendwie nicht welche, die dich angucken, weil du einen Riss in der Hose hast oder weil du irgendwie so und so aussiehst oder dich irgendwie gutieren mit dem und dem. Und das habe ich in München furchtbar gefunden. Und zwar wirklich in Berlin war, oh, Halleluja, ich bin endlich unter Gleichgesinnten und irgendwie Leute, ja, die einfach anders ticken.
Ja.
Und dann war ich in Berlin und dann habe ich da Aufnahmeprüfung gemacht und habe es dann auch hingekriegt.
Wow. Was war mit Beziehungen, mit Männern, Frauen, keine Ahnung?
Ach, Männern, Frauen, keine Ahnung was. Also, als ich in Saarbrücken, wo ich jetzt ja wieder lebe, bin ich mit fliegenden Fahnen weg und dachte mir nur so, um Gottes Willen, die Männer hier sind alle, Hilfe! München war jetzt auch nicht gerade der dazu.
Okay, kein Fischerbur mit Lederhosen. Hat dich keiner erobern können.
Und meine Freundin, eine Szene, die ich auch sehr liebe, aus dieser Zeit in München war, meine Freundin Christine, sagte dann zu mir, und er sagte, ja, wir wollten tanzen gehen. Und da war irgendwie so eine schicke Diskothek, das P1.
Das kenne ich in München. Ja, ja, schon vorgestellt.
Und da wollten wir reingehen. Dann sagte die, da kommen wir sowieso nicht rein.
Nein, nee.
So kommen wir da nicht rein. Was ist denn das für ein Scheiß? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wart's ab. Und wir sind dahin getigert und waren zwei hübsche junge Mädchen. Aber ich war halt immer schon eher nicht so ganz aus dem Maul gefallen. Also wir waren nicht das Beuteschema.
Ihr seid nicht reingekommen.
Nee, wir sind
nicht reingekommen. Ich auch
nicht. Wir und sind in auch Berlin nicht war das überhaupt kein Thema, weil dort konnte man überall reingehen und es gab diese ganze Schickeria-Scheiße nicht. Und ich wohnte dort in Kreuzberg neben der Madonna-Bar und das war so göttlich, weil die Madonna-Bar war damals eine der angesagten Kneipen in Kreuzberg und dann saßen wir da mit ein paar Freunden und haben Gin Tonic getrunken. Das hätten wir uns in München niemals leisten können.
Das hast du irgendwie noch dazu, ne?
Also wirklich, das war unglaublich. Also München war ja damals schon so unfassbar teuer. Boah, hier kann man eine Runde schmeißen. Du hast immer noch Geld in der Tasche. Das war nicht großartig. Also, ja, und mit Männern war es, das war wild. Eine ganze Weile wild.
Schön. Okay. Ja. Und deine Vision von visueller Kommunikation, was war dein Ziel? Also was war deine Vision, was du damit machen möchtest?
Ich habe das ja am Ende gar nicht studiert, sondern.
Ach, hast du nicht?
Ich habe Bildende Kunst studiert am Ende und Bildende Kunst und Lehramt studiert.
Nein.
Doch. Das Lehramt natürlich nur, weil es am leichtesten reinzukommen war.
Okay.
Wobei, wie gesagt, an der Hochschule der Künste Berlin, wie es damals hieß, heute heißt es Universität der Künste, gab es halt verschiedene Studiengänge, unter anderem die visuelle Kommunikation. Und ich war da dann als Gasthörerin und habe dann mitgekriegt, dass das eigentlich deutlich mehr Grafik ist, als ich wollte. Ich wollte eigentlich freiere Kunst machen und habe dann einfach an verschiedenen Stellen meine Mappen abgegeben und bin dann im Lehramt genommen worden, dachte mir, okay, da fange ich jetzt einfach an und dann schaue ich, was ich damit mache. Und dann bin ich am Ende, also die Geschichte ist ja wirklich lustig, weil ich hätte niemals im Leben gedacht, dass ich irgendwann tatsächlich auch nochmal in der Schule lande, was gerade ist. Ich habe danach Filme gedreht und alles Mögliche gemacht. Ja. Aber Ich bin dieser Entscheidung sehr dankbar, weil ich auf diesem Weg tatsächlich einen meiner besten Professoren getroffen habe, von denen ich am meisten gelernt habe. Und zwar nicht künstlerisch, sondern wissenschaftlich. Und mit dem ich heute noch gut im Kontakt bin.
Was also schön.
Heute längst emeritiert und ein, ja, würde ich sagen, ein väterlicher Freund.
Schön.
Und ich habe dem unglaublich viel zu verdanken.
Es gibt so Mentoren, ne, die einen irgendwie so sehr inspirieren oder begleiten im Leben, wo man sagt, boah, das hat irgendwie mein Leben verändert,
ja,
dieser
der
Kontakt.
Der hat die richtigen Tipps mir zur richtigen Zeit, der hat mir Möglichkeiten eröffnet. Ich konnte neben meinem Studium arbeiten, in der Hochschule dann, der hat mir einen Job gegeben, der hat mich anrufen lassen und wollte, dass ich bei ihm arbeite und solche Sachen. Hat mir dann noch weitere Jobs irgendwie verschafft, sodass ich eigentlich in Studienzeiten schon richtig gut verdient habe an der Hochschule.
Super.
Und dadurch einfach unheimliche Freiheiten hatte. Und der hat damals auch, der war dann eigentlich mitverantwortlich, also der hat so, der Satz von dem, jeder Mensch erfindet sich eine Geschichte, die er dann für sein Leben hält, das habe ich von meinem alten Professor Anton Austermann. Der war ein Autobiografieforscher unter anderem. Und die Autobiografietheorie hat mich später zum Dokumentarfilm gebracht.
Ach, spannend, sehr spannend. Ich liebe Dokumentarfilme, also dieses autobiografische Filmgenre an sich.
Ja.
Finde ich
ja.
Wundervoll, ja.
Und das habe ich im Grunde ihm zu verdanken, insofern, als er erstens mir erlaubt hat, dieses Thema, ich war die Erste, die über die ersten Doku-Soaps geforscht hat und geschrieben hat auch. Und also das war die Fußbräuchs, weil du das kennst, das war eine Kölner Doku-Serie, die erste in den 80ern.
Nee, es wird ja damit.
Was Reality-Soap, was heute Reality-Soap, das war ganz anders und das war mit einem ganz anderen, also eine ganz andere Geschichte. Und ich habe damals als Erste diese dokumentarische Soap verglichen mit einer Langzeitdokumentation. Und habe darüber wissenschaftlich gearbeitet.
Cool.
Und dann hat er mir gesagt, ja, Sabina, gehen Sie doch in den Dokumentarfilmerverband. Da müssen Sie hin. Ich so, warum? Ja, Sie wollen doch Dokumentarfilme machen. Dann müssen Sie da hin. Dann müssen Sie in Ihren Berufsverband. Und ich hatte bis dahin ganz oft als Kostümbildnerin und was weiß ich was, Ausstatterin und Regieassistentin und was weiß ich was gearbeitet beim Spielfilm, aber nicht beim Dokumentarfilm.
Okay.
Und in Berlin gab es natürlich eine Dependance der AG Doc, das ist dieser Dokumentarfilmerverband in Deutschland. Und ich bin dann zur ersten Sitzung dorthin und hatte meinen ersten Job.
Nee.
Doch.
Ach cool.
Sofort. Sozusagen.
Nein.
Also unmittelbar danach rief ich dann eine an, die meinte, ach ja, ich mache gerade was Neues Projekt und hast du nicht Lust, bei mir zu arbeiten? Und ich konnte halt fließend Französisch oder ich kann fließend Französisch und Englisch und das war dann kein Problem. Und ja, und so kam es, dass ich dann sofort meine ersten bezahlten Jobs bekommen habe im Dokumentarfilmbereich.
Ja, sehr
cool. Und für mich war halt tatsächlich diese Dokumentarfilmerei, ich habe dann später auch eigene Filme gemacht, also lange Filme, Dokumentarfilme und aber meistens mit Leuten zusammen, also im Team. Und
spannend.
Diese Dokumentarfilmgeschichte war für mich tatsächlich eine perfekte Synthese aus bildnerischer Gestaltung, meine Geschichten erzählen und mein Blick auf die Welt und gleichzeitig aber auch Bildgestaltung. Also zu gucken, wie sieht es aus? Also es ist nicht nur es geht nicht nur um das, was im Ton ist und es geht nicht nur um was weiß ich, sondern es geht eben auch um das, wie sieht es aus, die ästhetische Gestaltung. Schnitt in der Bildgestaltung und das war für mich, das war für mich die schönste, also beruflich gesehen, eine der schönsten Zeiten überhaupt.
Wow. Okay, wie alt warst du da?
Ich habe lang studiert. 30.
Okay. Da warst du aber noch nicht verheiratet und hattest
Ich bin überhaupt nicht verheiratet.
Aber du hast Ein Kind. Aber muss man, dazu muss man nicht verheiratet sein. Okay. Aber du hattest noch, aber du hattest noch kein Kind.
Nee, ich bin eine Sperrtomotor.
Ist ja egal. Aber du bist da erstmal wirklich so in deine berufliche Kreativität gekommen und hast dich da ausgelebt und hast das sehr genossen.
Ja, das war einfach toll, weil Dokumentarfilm ist sowas, wenn du da recherchierst und machst und tust, du bist immer wieder Expertin für kurze Zeit in verschiedensten Themen, weil du auch dauernd irgendwelche Themen recherchierst und suchst und oder den Auftrag bekommst oder im Auftrag, oder ich habe dann lange als feste Freie in einer Dokumentarfilmproduktion gearbeitet und da hat er natürlich dauernd nach Geschichten gesucht oder es wurden uns Geschichten vorgeschlagen und da hat man drüber diskutiert und wie ist das was oder ist das nichts, kann man das verkaufen, kann man das nicht verkaufen, wie könnte man das visualisieren und. Also das sind alles so Sachen, das ist, und du lernst dauernd Leute kennen, die gewisse Prominenz haben oder Experten in einem bestimmten Bereich sind und die reden immer alle total gerne mit dir.
Warum auch nicht?
Naja, wenn du irgendjemand bist, bist du halt ein Groupie schnell. Aber wenn du als Filmproduktionstante anrufst, in der Recherche für einen Film, hast du einfach, die gehen die Türen auf und das ist überhaupt kein Problem.
Ja.
Meistens. Oder nicht immer, aber oft. Ja. Du hast ja ganz leicht Zugang zu Leuten, zu denen du normalerweise so einfach keinen Zugang hast.
Ich komme jetzt, also ich lebe ja in Köln und mein Partner kommt auch aus der Filmbranche, ist auch Filmproduzent und wir haben tatsächlich auch diverse Kontakte zur Filmbranche und ich empfinde die alle als total offen und ich habe das Gefühl, dass man sehr leicht ins Gespräch kommt. Das heißt aber nicht, dass man einen Job bekommt, ne? Das sind sicherlich nochmal verschiedene Sachen. Aber ich habe immer, ich habe immer das Gefühl, wenn man anfängt, sich für sie zu interessieren, dann ist so, dann geht die Tür auf und dann erzählen die einfach gerne. Einfach auch mit, ich glaube schon auch mit sehr viel Leidenschaft das auch einfach machen oder zumindest. Das
kannst du auch, also gerade Dokumentare kannst du nur mit Leidenschaft machen, weil das ist so schwer verdientes Geld häufig. Das ist
total.
Das das kannst du nur machen, wenn du leidenschaftlich bist, weil sonst,
Und auch das Ganze, also wir haben es noch, was war vor Corona noch, ein Pärchen kennengelernt, die haben halt in Norwegen gedreht und haben in Svalbard gedreht und haben ganz viel Dokumentation gemacht eben über Fische, über Wale und hast du nicht gesehen und haben das dann auch im Kino hier in Köln präsentiert und haben dann auch noch nachher eben so für Fragen sich zur Verfügung gestellt und das war großartig und wir sind dann irgendwann bei der Musik hängen geblieben, also wie wichtig es war, diese ganze Dokumentation mit Musik so zu unterfüllen und das war also ein wunderschöner Moment und André, mein Partner heißt André, war halt auch in Svalbard und kannte teilweise auch das ein bisschen, was sie da gezeigt haben und ach, sind so ganz viele unterschiedliche Begegnungen hier. Ich meine, in Köln ist es einfach, du gehst irgendwo hin, es ist sehr, sehr schwer, hier nicht jemanden aus der Medienwelt zu treffen.
Ja, aber was ich meinte, sind auch nicht die Leute aus der Medienwelt, ist nicht das Problem.
Ja.
Die Leute, wenn du mit irgendwelchen Leuten, die prominente Schauspieler sind oder irgendwelche Professoren für, hast du nicht gesehen.
Ja, ich verstehe.
Du hast halt keinen Anlass, irgendwie einen Wahnsinnsherrn Professor Xdibubsti anzurufen.
Ja, klar.
Das und sagen, erzählen Sie mal von Ihrem Forschungsgebiet. Interessiert mich aber jetzt.
Aber wenn du eine Dokumentation darüber machen würdest, dann klar.
Genau, also ich recherchiere gerade ein Thema, könnten Sie mich da mal natürlich gerne.
Das verstehe ich super. Was ist dann passiert? So, es hört sich ja schon nach einem totalen Höhepunkt in deinem Leben an.
Das war auch so. Jetzt mal gerade einen Schluck trinken.
Gute Idee.
Blups. Jetzt habe ich mich vertropft mit zu viel Schwung. Dann habe ich tatsächlich für einen Film, den ich in Indien drehen sollte, hat mir das ZDF sehr kurzfristig den Vertrag gecancelt. Und dann bin ich schwanger geworden.
Irgendwann musste es ja passiert sein in der Zeit danach.
Und dann haben sich natürlich ein bisschen die Prioritäten verschoben.
Ja.
Weil ich war 41, als ich mein Kind gekriegt habe. Also eine, wie gesagt, späte Mutter. Und bin eine total glückliche Mutter. Und ich bin im Leben total dankbar, dass mir das begegnet ist, dieses Muttersein und dieses, dass ich einfach einen klasse Sohn habe. Und Und dann war halt einfach klar, dass es jetzt nicht so einfach wird, weiter Dokumentarfilme zu machen. Und mein damaliger Partner war halt auch im Filmbereich. Und zwei Freischaffen im Filmbereich sind einer zu viel. Und nachdem ich ja ein erstes Staatsexamen hatte, habe ich beschlossen, nach einem Jahr etwa die Reißleine zu ziehen. Und dann habe ich tatsächlich mit 42 im Saarland das Referendariat gemacht.
Du bist in die Schule gegangen.
Jawohl.
Nachtigall, ich höre dir trapsen. Okay.
Und ich kann dir sagen, das hat mir in mehrfacher, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Also ich wünsche das nicht meinem ärgsten Feind. Da war nämlich wieder diese Mobbing-Nummer.
Oh nein.
Da kam diese arrogante Tante aus Berlin. Filmtante, Künstlerin hast du nicht gesehen und meint jetzt, sie kann hier eben mal auf der halben Arschbacke Beamtin werden oder sowas. Hustekuchen. Und die haben auch teilweise echt mit allen Mitteln versucht, mich zu verhindern. Es ist ihnen zum Glück nicht geglückt. Also die haben mich wirklich durch die Prüfung am Ende durchrauschen lassen. Und
ernsthaft?
Ja, also wirklich feine Sache. Es war ganz schlimm. Aber ich habe es irgendwann irgendwie geschafft. Und tatsächlich, jetzt ist wirklich der Zeitraffer, der Schnelldurchlauf. Ich habe vor, 2017 habe ich eine Krebsdiagnose gekriegt.
Oh nein.
Und das hat mir, also mein Beamtinnensein hat mir den Arsch gerettet, um das ganz drastisch zu sagen. Hätte ich das nicht gehabt, wäre ich damals noch Freischaffende gewesen. Keine Ahnung, was aus uns geworden wäre. Aber das hat uns wirklich, weil ich war dann auch schon längst getrennt und mein damaliger Partner ist dann zwar mit auch nach Saarbrücken gekommen und hat auch im Referendariat noch sehr viel geholfen, aber wir haben uns halt irgendwann, ging es halt nicht mehr. Wir sind immer noch gut, wir haben es gut hingekriegt. Wir sind immer noch gut, also kommen gut miteinander klar und der hat gerade eben, er macht wieder einen Film. endlich mal wieder ein neues Jobangebot in Berlin. Aber der lebt auch hier inzwischen und hat einen guten Draht zu seinem Sohn. Und wir haben einen guten Draht miteinander. Und das hat mir tatsächlich, also diese berufliche Sicherheit hat mir wirklich ermöglicht, wieder gesund zu werden.
Okay, also, weil du ein Polster hattest, worauf du dich einfach zurück...
Ja,
du konntest darauf zurückgreifen.
Ich hatte, ne? Weißt du, wenn du eine Beamtin bist und bist krankgeschrieben, dann passiert dir halt nichts.
Ja, das stimmt. Ja.
Und mein Partner, der jetzt eine scheiß Krebsdiagnose gerade hat, relativ frisch.
Oh nein.
Ja, der ist halt nicht fest, also der ist fest angestellt, aber der ist halt ein Beamter. Und das ist natürlich dann ein Riesenproblem irgendwann, weil das Geld... wird dann ziemlich schnell, ziemlich drastisch weniger.
Absolut.
Und du musst gucken, wie du klarkommst. Und das kostet alles ein Schweinegeld nebenbei, wenn du nicht nur den vorgezeichneten Weg gehst und. Insofern, das war unglaublich hart und ich bin aus Berlin kulturschockmäßig ins Saarland und hättest du mir im Jahr davor gesagt, dass ich jemals wieder im Saarland lande, ich hätte so verrückt nie im Leben, aber es ist tatsächlich... In Berlin hätte ich noch Jahre warten müssen auf dieses mögliche Referendariat und diese irgendwie eine sichere, ich wusste nur, ich muss jetzt für mich und das Kind irgendwie gucken, dass ich ein regelmäßiges Einkommen habe.
Ja, ja. Okay.
Alles andere weiß ich jetzt, weil ich wusste, und ich hatte tatsächlich im Jahr davor oder zwei Jahre davor hatte ich einen ziemlich heftigen Unfall beim Drehen eines Filmes. Und habe den Film eigentlich fast komplett im Rollstuhl gemacht. Und weil ich nicht, also nicht, weil ich konnte nicht laufen. Also ich, und dann musste ich da nach München fliegen, um zu schneiden. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, oh Scheiße, ja, wenn was passiert und du bist freischaffend, dann ist es schon irgendwie ziemlich kacke. Also wenn du dann noch irgendwie Menschen um dich rum hast, die dich irgendwie auffangen, dann geht's. Aber schon Glück gehabt, dass das alles noch irgendwie, dass du den Film auch noch hast abliefern können, weil du bist ja ganz schnell auch in dieser Bredouille drin, dass da Verträge sind und die hast du zu erfüllen.
Naja, ja, klar.
Er fragt keiner, hat die ein Zimmer oder was hat die? Wurscht, das ZDF sagt dann ja, wie, sie haben nicht abgeliefert.
Ja, verstehe ich. Ja.
Und insofern war ich diesem, ich, früher war das für mich der Inbegriff der Spießigkeit und des allerletzten, never ever. Aber plötzlich dachte ich, oh, wie klasse ist das denn? Ich kann einen Urlaub planen. Wie cool. Ich habe auch Geld für einen Urlaub. Boah. Und entweder keine Zeit oder kein Geld oder kein Geld oder keine Zeit. Also so Geld, aber keine Zeit. Also irgendwie so. Und ich fand das plötzlich so toll, eine gewisse Planbarkeit, was ich vorher nur als Inbegriff von never ever, ich will ja nicht wissen, was ich in 3 Wochen am Donnerstag tue. Keine Ahnung. So.
Das ist spannend. Bei mir ist genau andersrum. 30 Jahre angestellt und jetzt in der Selbstständigkeit. Ich möchte nicht mehr, dass mir irgendjemand sagt, wann ich meinen Urlaub nehme oder nicht. Also das ist genau andersrum. Aber klar, das Risiko.
Ich fand das eine Zeit lang, fand ich das ganz toll. Oder fand ich das einfach unglaublich entspannend. Und inzwischen mache ich auch wieder was ganz anderes. Also ist ja nicht so geblieben. Ja, also jetzt bin ich auch wieder auf einem anderen Trip.
Okay. Was hat dir geholfen, deinen Krebs gut zu überwinden?
Also ich habe von Anfang an mit der Diagnose natürlich, ich glaube, ein wichtiger Punkt war tatsächlich auch mein Sohn. Dass ich wusste, der war damals 10 oder sowas, also noch relativ jung und oder 11, weiß ich nicht mehr genau, ich kann ja nicht rechnen, aber so. Und ich habe sofort zu ihm gesagt, ich habe es ihm sehr früh gesagt, und ich habe aber sofort zu ihm gesagt, als er natürlich dann geschockt war, also Schatzlein, daran sterbe ich nicht, ich sterbe irgendwann, aber daran werde ich nicht sterben. Für mich war völlig klar, das ist eine Scheißdiagnose und das war auch nicht ein bisschen, es war schon ordentlich. Aber ich werde daran nicht sterben. Und für mich war auch klar, dass ich ganz vieles von meiner Heilung selber in der Hand habe. Es ist sehr viel, dass es sehr stark darauf ankommt, wie ich darüber denke. Ja. Und ich glaube, was ich davon, oder ob ich daran glaube, dass ich gesund sein kann. Und das ist gesund oder heil ist halt sowieso so ein sehr dehnbarer und sehr interpretierbarer Begriff. Und was Absolut. Heilung ist. Also ich bezeichne mich heute als geheilt. Und ich glaube auch nicht, dass es nochmal kommt. Aber ich habe auch, ja, das heißt, ich habe sehr viel dafür getan. Und ganz vieles davon war mental oder ist mental. Natürlich auch ein gewisses gesundes Leben und ein gewisses Versuchen, eine Balance zu finden und all das, also die Auseinandersetzung mit sich selber ist da sehr wesentlich.
Ja, absolut, ja.
Und
viele sagen ja, danach hat sich das Leben nochmal neu sortiert oder hat sich einfach nochmal neu gefunden. War das bei dir auch so?
Also ich glaube für mich selber, ich habe das eben, den Satz, glaube ich, schon mal gesagt, das Beamtentum hat mir den Arsch gerettet. Und mir hat auch der Krebs den Arsch gerettet. Also für mich war das von Anfang an klar, das ist eine große Herausforderung. Und ich, also für mich ist der Krebs tatsächlich eine Konfrontation mit dem Leben, die ich nicht missen möchte. Weil ich glaube, dass viele sehr wesentliche Dinge in meinem Leben ich habe mich viel mehr auf mich selber eingelassen, mich viel mehr auf mich selber konzentriert und wirklich geguckt, was will ich denn? Und wo ist mein Weg? Und nicht, ich habe immer gedacht vorher, wenn du so einen künstlerischen Werdegang hast, dann denken die Leute ja immer schon, das ist alles so sehr Ego und sehr, ne, man guckt ja sehr, was will ich machen und was will ich darstellen, bla bla bla. Aber ich glaube, die Essenz ist eine andere, wenn du mit sowas Existenziellem zu tun hast. Und es kommen nochmal an, also für mich war das so. Ich finde das schwierig, das zu verallgemeinern. Also für mich war das, ich glaube, dass ich in meinem Leben nie so vor mir selber gestanden bin, selber so tief ins Herz, ins Gewissen, in den Geist, in das Innerste gucken konnte, wie davor, also wie danach, also sozusagen. Ist eine völlig andere Konfrontation mit sich selbst.
Na, du bist beim Film ja auch abgelenkt. Also du dokumentierst ja immer über irgendwas anderes, was weg von dir ist. Es hat zwar mit dir zu tun, mit deinen Fähigkeiten, aber es hat nicht mit dir als Mensch ja unmittelbar zu tun. Aber jetzt durch den Krebs hört sich so an, als ob du ja mit dir als Mensch auf einmal konfrontiert warst, mit deinen eigenen Wünschen, Bedürfnissen, mit dir selbst als Mensch halt, ne? Mit deinen Stärken und Schwächen und allem. Und es ist eben kein Film, den du produziert hast, sondern es ist dein eigenes Real Life gewesen, was du dir nochmal angucken durftest.
Ja, ich war schon, denke ich, das kennst du ja auch, wenn du Interviews machst, die Leute erzählen dir ja, die erzählen mir nicht jedem das Gleiche. Und es kommt schon auf dich als Person und als
absolut,
Mensch auch
absolut.
An.
Aber und es lenkt auch immer von dir ab.
Es lädt zumindest dazu ein.
Ja.
Genau. Und ich denke schon, dass ich habe schon viel in meinem Leben auch davor, war schon auch auf vielen Ebenen mit mir selber durchaus sehr konfrontiert. Aber der Krebs hat einfach nochmal was anderes von mir gefordert.
So eine existenzielle Sache.
Ja, genau. Ja, und du kannst jetzt irgendwie weitermachen wie bisher und wäre vielleicht auch gesund geworden, wenn ich das gemacht hätte, was die Schulmedizin mir angeraten hat. Weiß ich nicht, ich glaube es nicht. Ich habe dann einen ganz anderen Weg gewählt und habe fast nichts von dem gemacht, was die mir gesagt haben. Aber es ist gewaltiger. Es ist irgendwie knallhart. Es ist dann plötzlich ja oder nein. Es ist nicht irgendwie so, ja, ungefähr so ein Wurschtel irgendwie durch. Nee, es ist immer, was willst du? Willst du? Ich habe irgendwann einer von den entscheidenden Sätzen, wo ich irgendwann echt dachte, ich glaube es nicht. Ich glaube, ich höre mir gerade selber zu und denke, was hast du da gerade gedacht? Und da kam irgendwann in irgendeiner Meditation der Gedanke, erlaube ich mir selber, wirklich gesund zu sein.
Das meine ich mit existenziell. Ja.
Und da, auf diese Frage konnte ich nicht sofort Ja sagen.
Okay.
Und wer bin ich, wenn ich nicht krank bin? Wenn ich nicht irgendein Thema habe, was, mit dem ich mich halt beschäftigen kann. Wer bin ich dann? Wenn ich
genau.
Was bleibt davon übrig? Wer bin ich ohne dieses Ding? Und das war für mich so wie so ein Gongschlag.
Das meine ich, wenn ich so zurück, das meine ich, wenn ich so zurückgeworfen bin auf mich als Mensch.
Ja.
Na, wenn ich mich nicht über andere irgendwie oder mit anderen beschäftigen kann, sondern wenn es auf einmal nur noch mich und das Leben gibt.
Genau.
Na, und dazwischen nichts mehr ist.
Ja.
So, und dass das dann so die wahre, pure Essenz von mir quasi nur noch ist. Und wer bin ich dann? Die dicke, fette Frage schlechthin, die sich dann für uns dann stellt tatsächlich. Ja, sehr, sehr spannend. Ja. Du bist geheilt, du bist gesund und hast dann aber irgendwas anderes gemacht.
Naja, ich bin ich hatte das große Glück, gesund werden zu dürfen und wurde dafür bezahlt. Also wurde dafür bezahlt im Sinne von, ich habe weiter mein Gehalt bekommen und ich bekomme es immer noch. Ich bin inzwischen, habe ich gewechselt ins Ministerium und arbeite dort und habe aber auch seit Du bist auch in der Life Trust Ausbildung, stimmt's?
Nee, aber ich bin auch mit Falz sehr verbunden. Aber ich kenne sehr viele aus der Ausbildung. Das ist ganz witzig.
Also die mache
viele Interview von der LTC Ausbildung, ja.
Genau, also die mache ich jetzt seit einem halben Jahr oder so. Mhm. Unter anderem und nebenbei mache ich auch noch gründe ich gerade noch ein Bürgernetzwerk und bin ich im
Bürgerinnennetzwerk, okay.
Mhm. Und bin seit August stolze Inhaberin eines, das heißt Labor für außergewöhnliche Angelegenheiten.
Was ist das?
Ja, das ist mein Atelier. Ich habe ein Atelier gemietet. Das ist gleichzeitig auch das Labor für außergewöhnliche Angelegenheiten, wo dieses Bürgerinnennetzwerk, das ULAB, Seminare, Kurse, alles Mögliche stattfinden. Und dieses Wochenende ist das allererste Seminar.
Was für ein cooler Name.
Ja.
Sehr, sehr cool.
Und da ist mein Plan, dass ich mich über kurz oder lang aus dem schönen Ministerium verabschieden werde und nur noch Labor für außergewöhnliche Angelegenheiten machen werde. Und das habe ich. Ich bin voll ins kalte Wasser gesprungen. Und das ist aber auch wieder so ein, ich habe das einfach gemietet. Das ist ein 120 Quadratmeter großes Atelier.
Wow.
Und davon ist die Hälfte mein Atelier, wo ich dann künstlerisch wieder arbeiten werde.
Ja, und sehr cool.
Unterrichte auch.
Aha,
okay. Die anderen 60 Quadratmeter sind sozusagen für Seminare, Workshops, Treffen, Kreistreffen, schamanischer Art und sonstiger.
Das sind dann die besonderen außergewöhnlichen Anlässe.
Außergewöhnliche Angelegenheiten, ja.
Angelegenheiten,
da
genau.
Da kannst du alles Mögliche drunter fassen. Also das ist, das ist ein Herzensprojekt, von dem ich schon lange träume, sowas zu machen. Und ich glaube tatsächlich inzwischen, dass das, also es fängt an. Ich habe das Ding seit 1. August und ich habe jetzt die ersten Seminare und ich habe jetzt bis dahin geackert wie eine Irre, um das Ding aus der Taufe zu heben. Ich habe eine Website.
Krass, super.
Aber es gibt schon 4 Leute, die fest buchen wollen, ihre Sachen da machen. Also ja, ich bin total euphorisiert immer noch, weil ich einfach, das ist großartig.
Schön. Was ist das Ziel? Also was ist der Mehrwert, wenn die Menschen da zu dir kommen?
Also zum einen möchte ich Menschen, die Lust haben, kreativ zu arbeiten, zu gestalten, helfen, dass sie das tun können. Das ist der eine Teil. Mhm. Der andere Teil, dass ich da auch mit dem Coaching arbeiten möchte. Mhm. Also erstmal in Form von Kreisen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich zu verbinden miteinander und Kreise zu schließen oder Kreise zu bilden, nicht zu schließen, sondern Kreise zu bilden, um gemeinsam Dinge auf den Weg zu bringen. Und es wird einen Frauenkreis geben und einen Männerkreis. Den Männerkreis leite natürlich nicht ich, weil ich glaube, dass auch die weibliche und die männliche Kraft da jeweils ganz wesentliche Ankerpunkte sind. Und für mich ist es so, dass ich diesen Raum halten möchte für verschiedene, auch gesellschaftlich transformierende Prozesse. Ich möchte da einen Raum geben und Menschen Möglichkeiten bieten, sich dort zu vernetzen.
Wow, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool.
Und von da aus zu wirken. Und da sind auch schon ein paar Initiativen da.
Ja.
Ich auch teilweise Teil davon bin. Und wir haben einfach keine Zeit mehr, uns noch groß lang einen zu faseln, sondern es muss jetzt
so
konkret werden.
Absolut, das ist auch das Ding, also ich gehe jetzt nach Mallorca oder also André und ich ziehen nach Mallorca und das ist auch ein Teil, was ich auch auf Mallorca gerne machen möchte, halt wirklich so Vernetzung und auch gucken, weil wie du sagst, wir brauchen einfach, wir müssen jetzt handeln, ne? Also nicht mehr einfach noch sitzen und Kaffee trinken und wir könnten mal und auch was wäre denn schön und was machen wir jetzt? Sondern es geht konkret darum, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit dem, wo wir gerade stehen, menschlich und gesellschaftlich gesehen? Und da habe ich auch extremst Bock zu und ich merke, von vielen Leuten in unterschiedlichen Regionen, dass da sich Dinge bewegen. Also dass immer mehr Menschen sagen, wir müssen es jetzt anpacken. Und da bin ich sehr gespannt drauf und da freue ich mich auch tatsächlich sehr ja, drauf.
Dann musst du das ULab gucken. Da können wir noch drüber reden. Das ULab ist tatsächlich sowas von wegen, da ist es völlig egal, ob du auf Mallorca, in Deutschland oder sonst wo bist. Das ist eine weltweit stattfindende Form von Transformation, die gerade jetzt auch im September wieder ein neues ULab startet,
okay.
wo es genau darum geht, Menschen zu vernetzen.
Okay, gucke ich mir sehr gerne an. Ist das eine Website? Gerne, super, mega gerne. Auf jeden Fall. Also ich glaube ja immer, man trifft sich eh nicht umsonst. Und das ist spannend, was sich so auch durch die ganzen Interviews schon immer auch wieder ergeben hat und auch noch weiter ergeben wird. Weil ja, ich glaube, das ist ja also, was man ins Feld reinstreut, wo dann irgendwie auch eine Resonanz kommt. Meistens hat es auch irgendeine Bedeutung. Manchmal weiß man noch gar nicht, was genau dahinter steckt. Aber nichts passiert umsonst. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
Ja.
Sabina, einfach in Anbetracht der Zeit. Ich würde an der Stelle, glaube ich, einfach Schluss machen. Ich finde, das ist gerade ein runder, guter Abschluss. Und ich wünsche für deinen Partner natürlich auch, der hat ja noch ein bisschen was vor sich, ne? Ja. Und dass er da auch natürlich gut durchkommt, heilt, gesund wird. Und ganz viel Freude euch zusammen und auch dir jetzt einfach für diesen neuen Weg.
Ja.
Ganz viel. Energie und Spaß und Freude einfach.
Danke.
Ich glaube, wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn es was gibt, was ich vernetzen kann, also ich vernetze gerne immer einen Podcast, Link, eine Webseite oder was, wenn es was gibt, wo du sagst, hier, da ist ein Link, wo Menschen dich finden können oder auf dich irgendwie zukommen können, dann schick mir den sehr gerne. Verlinke ich sehr gerne hiermit unter dem Podcast.
Ich denke, in 2 Wochen habe ich einen. Die Website ist im Aufbau.
Okay, dann passt das, weil wir nehmen den jetzt auf, aber der kommt sowieso erst in, ich glaube, 4 Wochen oder so raus. Von daher werdet ihr dann hier drunter diesen Link schon, von dem wir gerade sprechen, finden. Und dann passt das wunderbar. Ich würde dir gerne noch so einen Abschlusssatz rauslocken. Wenn Menschen dich da draußen hören, was wäre so dein Lebensmotto oder so dein Credo, wo du sagst, ey Menschen da draußen, das würde ich euch gerne mitgeben?
Also eine der wichtigsten Tugenden vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine Tugend ist, ist, glaube ich, Vertrauen zu haben in sich und in die Welt und Mitgefühl zu haben in sich und in die Welt, mit der Welt. Ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was uns, wenn wir Mitgefühl mit uns haben, und mit den anderen Menschen und Wesen auf diesem Planeten, ich glaube, dass wir dann vieles anders agieren. Was das Vertrauen angeht, eben tatsächlich im Vertrauen zu bleiben, dass alles nicht, ich meine nicht so ein Vertrauen von Friede, Freude, Eierkuchen, das meine ich nicht, aber so ein tiefes daran zu arbeiten und mit sich selber ins Vertrauen zu kommen und auch in die Menschen das Vertrauen zu haben, dass wir das schon wuppen werden. Wir werden das Gute machen. Es wird alles, also am Ende wird alles gut, sonst ist es noch nicht das Ende, so ein bisschen. Also in diesem tiefen Vertrauen und in dieser tiefen Liebe zu mir selbst und zu den Menschen und im Mitgefühl mit mir selbst und mit den Menschen, glaube ich, wenn viele Menschen das tun, dann ist es gut.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schön. Ich danke dir von Herzen und ich danke euch da draußen natürlich auch fürs Zuhören. Und ihr wisst, an dieser Stelle gibt es immer auch von mir die Einladung, auch hier wieder, ne, ihr habt es gehört, es gibt manchmal Momente im Leben, wo es gut ist, sich einfach Hilfe zu holen, wo es gut ist, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe hier was, da komme ich gerade allein nicht weiter. Und dann gibt es immer irgendwelche Wege, die einem helfen, da rauszukommen. Und ich biete dir so einen Weg an. Also wenn du gerade in deinen Beziehungen mit dir selbst oder zu anderen oder du merkst, hey, da ist irgendein Erlebnis, was ich vielleicht doch noch nicht so verarbeitet habe, du musst da nicht alleine durch. Ich reiche dir gerne meine Hand. Ich mache das gerne online, ich mache das gerne offline auf Mallorca. Ich bin hier für dich und was du machen kannst, ist einfach mal mit mir telefonieren und mal ganz kostenlos, unverbindlich hören, ob ich dir vielleicht mit deiner Situation weiterhelfen kann. Und dann können wir gucken, was können deine Schritte daraus sein und wie kann ein Angebot oder eine Unterstützung aussehen. Das kostet dich noch gar nichts. Dann kann ich sagen, heute, jetzt, es gibt auch endlich den Mitgliederbereich bei Volltreffer Herz. Den findest du auch auf meiner Webseite. Wenn du Andrea Holthaus googelst oder Volltreffer Herz, kommst du automatisch auch auf die Seite von dem Mitgliederbereich, weil nicht jeder kann sich ein teures Coaching leisten. Kann ich total verstehen. Dafür haben wir jetzt auch endlich eine Alternative geschaffen. Das heißt, es gibt wirklich einen charmanten Monatsbeitrag, aber da bekommst du trotzdem von mir jede Woche die Möglichkeit, live mit mir quasi abends in eine Coaching-Session zu kommen. Es gibt Supervision in dem Mitgliederbereich, es gibt Seminare, all das wirklich, was in diesem Monatspaket drin ist. Und ja, es ist einfach auch ein Angebot, wo man nicht ein Riesenpaket für Tausende von Euros buchen muss und kann, sondern auch, wo man auch ja mit einem kleinen Beitrag, aber trotzdem für sich sehr, sehr viel, glaube ich, mitnehmen kann. Link findest du auch unter dem Podcast und wirklich ein, ja, einfach ein Angebot. Egal bei wem, such dir den richtigen Menschen für dich, mit dem du einfach weitergehst. Bleib nicht stehen, mach einfach den nächsten Schritt, weil es ist so viel möglich. Und ich glaube, diese ganzen Heldenreisen oder diese Geschichten, die wir jetzt schon im Laufe der letzten Wochen auch gehört haben, zeigen einfach, es ist kein Weg immer geradeaus, sondern er hat immer Ecken und Kurven und manchmal geht man zurück und manchmal kommt man ganz woanders hin. Wichtig ist, dass du glücklich bist. Ich glaube, das ist das, worum es im Leben geht. Und darauf freue ich mich, dass wir daran weiterarbeiten. Und wie Sabina gerade auch schon gesagt hat, wir haben keine Zeit mehr rumzuschnacken. Wir dürfen wirklich in Quark kommen und das sehe ich genauso. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Macht's gut da draußen. Sabina, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hier heute uns deine Geschichte erzählt hast. Habt euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.